Ja, ich freue mich, heute wieder bei euch in Herten sein zu dürfen. Vielen Dank auch für dieses Lied, das uns zum Thema der Predigt hinführt. Wir haben ja November, noch ist es so heute fast ein bisschen goldener Oktober. Auf der Fahrt sahen wir noch viele bunte Blätter. Aber der November erinnert uns ja mit seinen Feiertagen, das ging gestern los, Allerheiligen, dann nachher Buß- und Bettag, Ewigkeitssonntag, eben. Er erinnert uns an unsere Vergänglichkeit und an die Ewigkeit. Und mein Thema heute Morgen ist Heimweh, Sehnsucht nach der himmlischen Heimat, Fragezeichen. Haben wir diese Sehnsucht nach der himmlischen Heimat? Vor über 40 Jahren wohnte ich in Hückeswagen im Bergischen Land, meine erste Gemeinde. Da wohnte ich in der Jung-Stilling-Straße. Und als ich in den ersten Tagen und in der ersten Zeit, als wir da wohnten, einmal spazieren ging durch einen Ortsteil in der Nähe unserer Straße, entdeckte ich ein schönes, auffallendes Haus. Ich glaube, wir sehen es hier. Und ich sah dann gleich, dass da was Besonderes an dem Haus ist. Irgendwie war da noch so eine Inschrift. Ich musste noch ein bisschen näher gehen, damit ich diese Inschrift auch wirklich lesen konnte. Und als ich dann wirklich ganz nahe ranging, dann konnte ich es lesen. Man sieht, wie alt das Haus dann wohl schon war. Denn hier wohnte 1762 bis 1763 Jung Stilling. Und dann ein Text, der mich ja berührt hat. Selig sind, die da Heimweh haben, denn sie sollen nach Hause kommen. Johann Heinrich Jung Stilling. Was war das für ein Mann? Ich wohnte in der Straße, habe mir nie Gedanken darüber gemacht. Und dann habe ich mich näher mit ihm beschäftigt. Das war ein erfolgreicher Augenarzt, später ein gefragter Wirtschaftswissenschaftler und auch Verfasser vieler religiöser Schriften, und er hielt es mit den Stillen im Lande, so wurden ja oft die Frommen auch bezeichnet, und daher bekam er diesen Zusatznamen Stilling, Johann Heinrich Stilling. Mit 14 Jahren wurde Heinrich schon zum Lehrer für die Kinder der Bauern in den Nachbardörfern. Und mit 22 Jahren verließ er seine Heimat im nördlichen Siegerland. In Straßburg studierte er Medizin. Hier traf er auch Johann Wolfgang Goethe und Johann Gottfried Herder. Geboren ist er in einem kleinen Dorf bei Siegen, in Grund, ein Ortsteil heute von Hilchenbach. Aber er ist nie wieder in seinen Heimatort zurückgekehrt. Er ging dann ja auf Wanderschaft, wie das damals so war, er als Hauslehrer. Da war er in Wuppertal im Bergischen Land und dann auch in Hückeswagen, praktisch in der Nähe, wo ich gewohnt habe, in der Jung-Stilling-Straße. Hartkopfs-Bever heißt dieser kleine Ortsteil, diese Ortschaft. Und dann zog er weiter, hat studiert in Heidelberg, Marburg. Er ist nie mehr zurück in seine Heimat gekommen. Doch die Motive von Heimat und Heimweh, die begleiteten ihn bis ins Alter. Und als er seinen großen Roman Heimweh verfasste, schrieb er als ersten Satz diesen Satz, den ich damals entdeckte an dem schönen Haus: Selig sind, die das Heimweh haben, denn sie sollen nach Hause kommen. Übrigens hat er geschrieben: Selig sind, die das Heimweh haben. Und die Anpassung an die Seligpreisung ist dann wohl: selig sind die da. Aber er hat geschrieben: selig sind die, das Heimweh haben, denn sie sollen nach Hause kommen. Und dieser Satz steht auch heute noch auf einer Holztafel in seiner Heimatkirche in Hilchenbach. Und da hängt noch ein zweiter Satz: Die beiden schönsten Dinge im Leben, das könnte man ja fragen, was sind die beiden schönsten Dinge im Leben? Jung Stilling sagt: sind die Heimat, aus der wir kommen, und die Heimat, zu der wir wandern. Es ist kein Zufall, dass dieser Satz den Seligpreisungen Jesu aus der Bergpredigt angepasst ist, so wie wir sie kennen aus Matthäus 5, zum Beispiel: selig sind die
da Leid tragen, denn sie sollen getröstet werden. Selig sind die Barmherzigen, denn sie sollen Barmherzigkeit erlangen. Die Seligpreisung der Menschen, die das Heimweh haben von Jungstilling, die steht nicht in der Bibel. Aber sie ist voll biblisch, wie wir, ich denke, im Laufe der Predigt sehen werden. Jungstilling meint ja nicht irgendwie ein allgemeines Heimweh. Das haben wir manchmal erlebt. Ich sehe da noch Fritz-Peter Fink, als wir früher zusammen Jungschar gemacht haben. Wenn vielleicht so ein Neunjähriger zum ersten Mal ins Jungschar-Zeltlager kam, dann nach ein, zwei Tagen wurde mancher zarte Jungschaler vom Heimweh erfasst und erfüllt. Man musste ihn trösten. Jungstilling meinte nicht dieses Heimweh, so irgendein allgemeines Heimweh. Er sagt, selig sind die, das Heimweh haben. Er sprach von einem ganz bewussten Heimweh, nämlich dieses Heimweh nach dem ewigen Zuhause. Vor einiger Zeit sagte mir ein Freund, kurz vor seinem 80. Geburtstag, er hätte eigentlich nur noch einen Wunsch. Er sagte mir, ich bete um mehr Heimweh. Das hat mich tief beeindruckt. Ich habe ja lebenlang als Pastor, auch selbst als junger Pastor und bis heute noch, ja auch immer mit Senioren zu tun gehabt. Und ich habe mich oft gewundert, dass ich das selten oder kaum gehört habe, dieses Heimweh, diese Sehnsucht nach der himmlischen Heimat. Und als er das so sagte, ich bete um mehr Heimweh, da habe ich mich eben an dieses Schild, an dieses Haus von Jungstilling erinnert mit diesem Satz, selig sind, die das Heimweh haben. Wie gesagt, das Wort kommt so nicht direkt in der Bibel vor, aber immer wieder begegnet uns in der Bibel die Sehnsucht nach der himmlischen Heimat. Ich habe mich dann mit diesem Stichwort, mit diesem Thema in der letzten Zeit mehr beschäftigt. Und ich fand bei dem Theologen Hermann Betzel zwei entscheidende Sätze. Der eine, Heimweh ist Kraft, Heimweh ist Gabe, nicht Schwäche, sondern Stärke. Und der andere Satz, den ich sehr unterstreichen möchte, wenn wir mehr Ewigkeitssinn unter uns hätten, wenn wir mehr an unsere Heimfahrt dächten, dann gingen wir auch rüstiger auf die Wanderung. Aus meiner Kindheit und Jugend erinnere ich mich noch an viele geistliche Heimatlieder. Singvöchlein sind viele Ältere von euch auch noch mit groß geworden. In der Sonntagsschule, da haben wir gesungen, komm zu dem Heiland und am Refrain, herrlich, herrlich wird es einmal sein, wenn wir ziehen von Sünden frei und rein in das gelobte Kanaan ein. Oder selbst im Singvöchlein stand da schon 144, nur mit Jesu will ich Pilger wandern. Und in der letzten Strophe, bis es Abend wird für mich hienieden und er ruft zur ew'gen Heimat hin. Oder in der Glaubensstimme, die gab es so bis Ende der 70er Jahre, erinnert euch auch noch, so ein schwarzes Buch, Glaubensstimme für Gemeinde und Haus hieß das, weil man auch zu Hause früher mehr gesungen hat oder im Liederbuch geblättert hat. Da gab es ein Lied, das wir oft Silvester gesungen haben, das Jahr geht still zu Ende. Da heißt es in der dritten Strophe, dass nicht vergessen werde, was man so gern vergisst, dass diese arme Erde nicht unsere Heimat ist. Ich wundere, wie praktisch und realistisch diese alten Lieder sind. Leider werden bei Chorälen oft die letzten Strophen nicht gesungen. Wenn ihr noch ein Liederbuch, Gesangbuch zu Hause habt, dann blättert mal so ein bisschen nach. Bei den Chorälen ist meistens die letzte oder manchmal sogar zwei, drei letzte Strophen, handelt immer von der Ewigkeit. Die war nie ausgeblendet. Ich freue mich seit 3-4 Jahren, das Lied, was ihr gerade gesungen habt von der Outbreak Band, ist erst vor 3-4 Jahren entstanden. Es gibt ja verschiedene Lieder und auch Geschmäcker, aber in der Lobpreisszene habe ich diese Heimatlieder vermisst. Das ist wirklich ein sehr schönes, neueres Lied, das uns auch an diese ewige Heimat erinnert. Manchmal habe ich den Eindruck, dass uns mit den alten Liedern eben auch diese Sehnsucht nach der geistlichen Heimat, das geistliche Heimweh verloren geht. Aber auch in unserem aktuellen freikirchlichen Liederbuch Feiern und Loben steht noch das Lied, das in fast allen Gesangbüchern steht: Wir sind nur Gast auf Erden und wandern ohne Ruh mit mancherlei Beschwerden der ew'gen Heimat zu. Und die Senioren nicken jetzt ganz besonders, nicht? Mit mancherlei Beschwerden der ew'gen Heimat zu. Aber meine lieben jungen Leute, die auch hier sind, oder jüngeren Leute, die ihr noch nicht im Seniorenalter seid, das Thema Heimweh, diese Lieder und auch dieses Thema, ist nicht nur ein Thema für Senioren. Ich erinnere an Philipp Mickenberger, der bekannte YouTuber, der mit seinem Bruder und mit seiner ganzen Truppe so ganz tolle Experimente gemacht hat und im Internet auf YouTube gezeigt hat. Er wurde sehr bekannt, auch durch Interviews im öffentlich-rechtlichen Fernsehen. Ich habe ihn auch, das war alles kurz vor seinem Tod, in einem Interview erlebt, vor 3-4 Jahren. Er ist im Juni 2021 an einer Krebserkrankung gestorben. Aber er wusste, wo er hingeht. Und er hat das auch im Interview bezeugt. Ich freue mich auf Jesus. Natürlich hätte er gern weitergelebt. Aber er wusste um diese himmlische Heimat. Und er ist mit 23 Jahren in diese himmlische Heimat eingegangen. Und wenn wir Todesanzeigen lesen und Nachrichten, das geht nicht immer der Reihe nach. Also, Heimweh, nicht nur ein Thema für Senioren, sondern für uns alle. Manche werden jetzt fragen, wann kommt ihr denn zum Bibeltext? Es gibt eine Fülle von Bibeltexten und aus der Fülle der biblischen Texte möchte ich zwei Verse lesen. Aus 2. Korinther 5, die Verse 1 und 2. Die sind übrigens in der Luther-Übersetzung überschrieben: Sehnsucht nach der himmlischen Heimat. Da habe ich das Thema genommen. Sehnsucht nach der himmlischen Heimat. Da heißt es: Denn wir wissen, wenn unser irdisches Haus, diese Hütte, abgebrochen wird, so haben wir einen Bau von Gott erbaut. Ein Haus, nicht von Händen gemacht, das ewig ist im Himmel. Denn darum seufzen wir auch und sehnen uns danach, dass wir mit unserer Behausung, die vom Himmel ist, überkleidet werden. Wir wissen, so beginnt Paulus diesen Abschnitt in 2. Korinther 5. Und so steht es noch zweimal in diesem Kapitel. Und hier möchten wir ein bisschen stocken und sagen, ja Moment, wir wissen, wir reden doch als Christen immer wieder vom Glauben und wir sagen doch oft auch, Glauben heißt nicht wissen, sondern wir glauben. Es geht um den Glauben. Und Glauben und Wissen, schließt sich das nicht einander aus? Und doch sagt Paulus ganz eindeutig und betont es in diesem Kapitel, wir wissen. Er sagt nicht, wir glauben, wir hoffen, wir vermuten. Er schreibt, wir wissen. Was meint er denn damit? Etwas ganz anderes, als was wir so unter unserem landläufigen Wissen verstehen. Am Schluss von Römer 8 spricht Paulus davon, dass der Tod uns nicht trennen kann. Das ist so ein richtiger Lobgesang, ein Text, der oft gelesen wird, in der Luther-Übersetzung auch fett gedruckt ist, der Vers 39. Denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes noch eine andere Kreatur uns scheiden kann von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Und da ist Paulus ganz gewiss und deshalb sagt er, ich bin gewiss. Und um diese tiefe innere Gewissheit geht es. Meine Lieben, wer glaubt, weiß mehr. Es mag überheblich klingen, aber es stimmt. Christen wissen mehr. Und von diesem Bibeltext möchte ich uns heute Morgen drei Gedanken vermitteln. Erstens, Christen wissen, wie sie dran sind. Wir wissen, sagt Paulus, wenn unser irdisches Haus, diese Hütte, abgebrochen wird. Paulus vergleicht unser menschliches Leben mit einem Haus, ja mit einer Hütte. Im Urtext steht hier im Griechischen Zelt. Also ein Zelt, eine Baracke, eine Baubaracke, die eine Zeit lang steht und dann irgendwie wieder abgebaut, abgerissen wird. Das ist unser Leben. Ich staune immer, wie nüchtern und realistisch die Bibel ist. Die Erde ist sozusagen der Campingplatz, auf dem das Zelt unseres Lebens eine begrenzte Zeit aufgeschlagen ist, auf dem wir unseren Wohnwagen vorübergehend abgestellt haben. Und eines Tages braust ein Sturm daher und reißt die Zeltflöcke heraus und wirft den Wohnwagen um, so wie wir das leider immer wieder im Fernsehen auch mitbekommen, wenn wir von Naturkatastrophen hören. So ist unser Leib und Leben in dieser Welt, sagt die Bibel. Nichts als ein Provisorium, als ein Wanderzelt, ein Haus auf Abbruch. Vorsicht, Einsturzgefahr, das steht nicht nur an den Fassaden älterer, baufälliger Häuser. Vorsicht, Einsturzgefahr, das steht jedem von uns unsichtbar an unserer Stirn geschrieben. Vorsicht, Einsturzgefahr. Ganz egal, ob wir Teenager sind oder uns auf der Höhe des Lebens befinden oder schon den Zenit überschritten haben. Als Christen wissen wir, wie wir dran sind. Wir können über die Einsturzgefahr und den Provisoriumscharakter unseres Lebens ganz nüchtern und ruhig reden, ohne in Panik zu geraten. Unser irdisches Haus, diese Hütte, dieses Zelt wird abgebrochen. Wir reden darüber auf dem Hintergrund von Tausenden von Verkehrstoten, Jahr für Jahr, und den jährlich über 200.000 Krebstoten. Als Christen wissen wir, wie wir dran sind. Und wir müssen vor dieser Wirklichkeit des Todes nicht angstvoll die Augen verschließen oder uns oberflächlich über diese Tatsache hinwegsetzen. Wir alle, ob jung, älter oder alt, wir alle gehen dem Tod entgegen. Früher oder später werden die Zeltflöcke unseres Lebenszeltes herausgezogen und alles bricht zusammen. Aber das ist nicht alles, was wir wissen. In meinem Arbeitszimmer hängt ein Spruch direkt unmittelbar an der Wand, wo mein Schreibtisch steht. Ich habe ihn gestern Abend noch so gesehen und lese ihn sehr oft. Ein Tag, der sagt dem anderen, mein Leben sei ein Wandern zur großen Ewigkeit. O Ewigkeit, du Schöne, mein Herz an dich gewöhne, mein Heim ist nicht in dieser Zeit. Ein Tag, der sagt's dem anderen, mein Leben sei ein Wandern. Eine Strophe aus einem Abendlied von Gerhard Hersting. Wir sind Wanderer, aber wir sind Wanderer mit einem wunderbaren Ziel, nämlich dem Vaterhaus entgegen. Wir wissen, wenn unser irdisches Haus, diese Hütte, abgebrochen wird, so haben wir einen Bau von Gott erbaut, ein Haus nicht mit Händen gemacht, das ewig ist im Himmel. Denn darum seufzen wir auch und sehnen uns danach, dass wir mit unserer Behausung, die vom Himmel herkommt, überkleidet werden. Das Wort vom Zusammenbruch unseres Lebenszeltes, unseres Wohnwagens auf dieser Erde, ist also nicht das letzte Wort, das Paulus über unser Leben sagt. Und im Blick auf den Tod. Christen wissen mehr, denn Christen sehen weiter. Und damit bin ich beim zweiten Gedanken. Christen wissen, wohin sie gehen. Mit dem Tod ist nicht alles aus. Nein, der Tod ist nach biblischem Verständnis ein Umzug, ein Wohnungswechsel. Viele von uns, ich denke, die meisten sind schon mal öfter umgezogen. Beim Pastoren bringt es der Beruf so mit sich und bei manchen anderen Berufen auch, dass man öfter den Wohnort, den Dienstort, die Wohnung wechselt. Es gibt ja auch den Spruch, dreimal umziehen ist wie einmal abgebrannt. Also so ein Umzug ist schon ein gewisser Prozess. Aber ich erinnere mich auch daran, aber auch mit immer einer gewissen Freude verbunden, wenn man dann die neue Wohnung beziehen darf. Aber woher wissen wir eigentlich Bescheid über den Himmel? Das kann doch keiner wissen, sagen uns viele. Niemand von uns war schon dort. Aber einer von dort war schon bei uns, nämlich Jesus. Von ihm, der vom Himmel, von Gott zu uns gekommen ist, beziehen wir unsere Informationen. Und seither gilt, wer an diesen Jesus, diesen gekreuzigten und auferstandenen Christus glaubt, der hat Anteil am ewigen Leben, an dieser neuen Wohnung in der ewigen Heimat, die er für uns bereitet hat. Der hält eine Wohnung in Gottes Haus, von Gott erbaut, in dem Haus, das eben nicht mit Händen gemacht ist. Und Jesus hat das seinen Jüngern, seinen Leuten versprochen. In Johannes 14, Vers 2 können wir es nachlesen. Es war ja die Abschiedssituation kurz vor seinem Tod am Kreuz. Da sagt er seinen Freunden, euer Herz erschrecket nicht. Glaubet an Gott und glaubet an mich. Und dann sagt er, in meines Vaters Hause sind viele Wohnungen. Und ich gehe hin, euch die Stätte zu bereiten. Und ich will euch zu mir nehmen, damit ihr seid, wo ich bin. Vor einiger Zeit las ich in unserem Westfalenblatt eine Todesanzeige. Ich lese eigentlich schon immer. Und je älter ich werde, desto bewusster die Todesanzeigen. Einmal guckt man so auf die Jahrgänge. Die meisten sind wesentlich älter, manche auch jünger, manche in meinem Jahrgang. Und da lese ich manchmal, oder eigentlich immer auch, was da so drüber steht. Ein Bibelwort oder ein anderer Text. Und da war eine Todesanzeige von einer Frau, die war 85. Und die hat geschrieben oder hat auf die Todesanzeige setzen lassen, ich bin umgezogen in die Nähe von Jesus Christus. Und dann sogar auf der Todesanzeige, sehen wir uns dort wieder. Das ist auch eine schöne Möglichkeit, noch mit der Todesanzeige ein evangelistisches Zeichen zu geben. Es war übrigens eine Schwester aus unserer Nachbargemeinde in Bad Oeynhausen, nicht weit von Bad Salzuflen. Und auf einer anderen Todesanzeige habe ich mal gelesen, meine neue Anschrift, und da stand Johannes 14, Vers 2. Das ist nämlich dieses Wort. In meines Vaters Haus sind viele Wohnungen. Das wissen wir Christen. Deshalb können wir über das Thema ganz anders reden. Und auch mit diesem November, den viele fürchten, weil die Tage werden kürzer und diese ganzen Feiertage und alles. Wir wissen, wo es hingeht. Wir müssen nicht spekulieren. Es gibt ja so manche Bücher über den Himmel, manche, die angeblich da waren. Also ich will mich da nicht so festlegen. Ich glaube, das ist nicht das Entscheidende. Die Frage ist, ob wir bereit sind und ob wir uns darauf freuen. Ich erinnere mich an einen Chorus, den wir damals als Kinder in der Sonntagsschule gesungen haben. Der ging so, meine Wohnung da droben, die wartet auf mich. Und wenn ich dort ankomm, wie glücklich bin ich. Ja, meine Wohnung da droben, die wartet auf mich. Und wir haben das geschmettert. Ich habe das auch zu Hause oft geschmettert. Vielleicht lag es auch daran, wir waren eine Flüchtlingsfamilie, 6 Kinder, so 8 Personen. Ich glaube, so 63 oder 65 Quadratmeter hatten wir. Und 4 Brüder in einem kleinen Zimmer mit 3 Betten und einem Kleiderschrank. Vielleicht hat man auf dem Hintergrund noch viel bewusster und noch freudiger gesungen. Meine Wohnung da droben, die wartet auf mich. Heute, wo wir doch alle mehr oder weniger gut situiert wohnen, fällt das vielleicht schon ein bisschen schwieriger. Können wir uns über unsere himmlische Wohnung wirklich freuen? Und wie wirkt sich diese Freude in unserem Alltag aus? Darum geht Paulus jetzt noch einen Schritt weiter. Er macht deutlich, Christen wissen, was heute zu tun ist. Noch sind wir unterwegs. Im weiteren Abschnitt heißt es, wir wandeln im Glauben und nicht im Schauen. Wir wissen zwar, wie wir dran sind und wir wissen auch, wohin wir gehen, aber wir sind noch nicht dort. Wir sind noch unterwegs, Wanderer zwischen zwei Welten. Im Hebräerbrief heißt es, wir haben hier keine bleibende Stadt. Und darum hängen Christen, wenn sie in Wahrheit Christen sind, sich nicht an diese Welt und an das, was zu dieser Welt gehört. Natürlich dürfen wir uns an dieser Welt freuen und auch an den Gütern und an dem Leben, das wir haben. Wir gebrauchen es dankbar, aber wir hängen unser Herz nicht daran, nicht an Sachen und nicht an Personen. Denn alles, alles, auch dein schönstes Haus, deine schönste Wohnung, dein schönstes Zimmer, alles müssen wir verlassen. Und von allem müssen wir Abschied nehmen, nur von Jesus nicht. Und wenn uns das wirklich bewusst wird, dann können wir nicht so leben, wie alle anderen auch leben, wie die, die keine Hoffnung haben. Dieses Wissen darum, dass wir einmal alles verlassen müssen, von allen Abschied nehmen müssen, nur nicht von Jesus, dieses Wissen führt uns als Christen zu einem anderen, zu einem alternativen Lebensstil. Und diesen Lebensstil für Christen hat Paulus auch im 1. Korintherbrief, Kapitel 7, einmal treffend formuliert. Da geht zwar im Zusammenhang auch um die Ehe, deshalb ist das auch das erste Beispiel, aber viele andere. Da sagt er, die Zeit ist kurz, fortan müssen auch die da Frauen haben, sein, als hätten sie keine. Gilt natürlich auch umgekehrt, die da Männer haben, sein, als hätten sie keine. Die da weinen, als weinten sie nicht. Und die sich freuen, als freuten sie sich nicht. Und die da kauften, als besäßen sie es nicht. Also, auch wenn wir diese Welt gebrauchen, aber so, als ob wir sie nicht gebrauchen, denn das Wesen dieser Welt vergeht. Haben, als hätten sie nicht. Das ist der alternative Lebensstil von Christen. Natürlich dürfen wir Dinge haben. Wir haben auch eine schöne Wohnung in Bad Salzuflen. Ich habe ein schönes Auto, es ist auch schon ein bisschen alt, aber fährt noch gut. Und manche, ich freue mich an manchen Dingen. Wir dürfen das Leben genießen. Wisst ihr, was einer meiner Lieblingsverse ist und ein Bibelvers, der mir sogar leicht fällt, ihn auszuleben? Prediger 3, Vers 15. Ein Mensch, der da isst und trinkt und hat guten Mut bei all seiner Mühe, ist eine Gabe Gottes. So ein schöner Bibelvers und den versuche ich auszuleben. Ne? Ein Mensch, der da isst und trinkt und hat guten Mut bei aller Mühe, das ist eine Gabe Gottes. Wir dürfen die Dinge des Lebens genießen als Gabe Gottes, aber wir sollen nicht an ihnen hängen. Haben, als hätten sie nicht. Als Christen wissen wir, dass wir auch einmal zur Rechenschaft gezogen werden. Die Hoffnung auf den Himmel macht uns nicht weltfremd, sondern stellt uns die Verantwortung. Weil ich weiß, dass ich ein Ziel habe, beginne ich mit dem Weg viel verantwortlicher umzugehen. Und nur wer das Ziel kennt, der nimmt auch den Weg ernst. Der Abschnitt in 2. Korinther 5 schließt mit einem für manche sogar bedrohlich klingenden Vers, da heißt es Vers 10, denn wir müssen alle offenbar werden vor dem Richterstuhl Christi, damit jeder seinen Lohn empfange für das, was er getan hat, bei Lebzeiten, es sei gut oder böse. Wenn hier von dem Richterstuhl Christi die Rede ist, dann geht es nicht darum, ob wir gerettet oder verloren sind. Das hat Jesus am Kreuz entschieden und das bekräftigen wir mit unserer Entscheidung für Jesus, indem wir dieses Geschenk der Rettung, der Vergebung annehmen. Aber hier geht es darum, was wir getan haben oder nicht getan haben mit unserem Leben, aus unserem Glauben heraus. Es geht also um unsere Verantwortung. Und in dem Wort Verantwortung steckt ja auch das Wort Antwort. Das heißt, wir müssen einmal Antwort, Rechenschaft darüber geben, was wir mit unserem Leben gemacht haben. Am Ende zählt nicht, was uns alles gehört, sondern am Ende zählt allein, wem wir gehören. Gehört dein Leben Jesus? Ganz mit Haut und Haaren? Und wem wir gehören, das wird heute schon sichtbar in einem verantwortlichen Umgang mit unserer Zeit, mit unserem Geld und überhaupt mit unserem Tun und Lassen. Ein Theologe hat das einmal so formuliert: Christen sind in dieser Welt nicht auf Urlaubsreise, sondern auf Dienstreise. Das heißt nicht, dass wir als Christen auch mal Urlaub machen dürfen und sollen. Aber unser Leben ist, unser gesamtes Leben, ist keine Urlaubsreise, sondern eine Dienstreise. Gott hat uns beschenkt, begabt, jeden ganz unterschiedlich. Und die Frage ist, was wir mit diesen Geschenken, mit diesen Gaben gemacht haben zu seiner Ehre. Weil wir als Christen wissen, wie wir dran sind und wohin wir gehen, wissen wir auch, was hier und jetzt zu tun ist. Und es geht darum, dass wir zur Ehre Gottes leben, dass wir das tun, was Jesus gefällt. Oder wie es Onken, der Gründer des deutschen Baptismus, zum Leitmotto gemacht hat, zur Ehre Gottes und zum Wohl der Menschen. Führst du dein Leben zur Ehre Gottes und zum Wohl der Menschen? Ein 98-jähriger Glaubensbruder bedankte sich bei seinem Neffen per E-Mail zu dem Geburtstagsglückwunsch. Und er antwortete kurz und knapp, aber bezeichnend. Wie gesagt, ein Mann, der um diese Heimat wusste, der auf diese Heimat zuging, der antwortete seinem Neffen: Es geht mir soweit gut, mit 98 per E-Mail, es geht mir soweit gut. Aber ich habe den Eindruck, dass der letzte Abschnitt des Weges bis zum Gipfel schwierig ist. Und wenn wir das so in unserem Umfeld beobachten, mit Kranken, Alten, Sterbenden, dann fragt man sich manchmal selbst, wie wird das bei mir sein? Ich habe schon immer Alte und Kranke und Sterbende besucht. Als junger Mann und junger Pastor hat mir das gar nicht so viel ausgemacht. Jetzt geht mir das mit zunehmendem Alter viel näher. Dann denke ich manchmal, wie wird das bei mir sein? Wie wird das bei mir aussehen? Und die Frage stellen wir uns letztlich ja alle. Wie kann es oder wie wird es auf meiner letzten Reise aussehen? Ich las die Geschichte von einer 70-jährigen Frau, die in ihrer Gemeinde engagiert, aber nun an Alzheimer erkrankt war. Die Sorgen und die Angst vor der Krankheit ließen sie nicht mehr zur Ruhe kommen. Und sie fragte sich, was wird sein, wenn ich alles vergesse? Meinen Namen und die der Menschen, die ich liebe. Wenn ich mein Leben vergesse, die Gebete vergesse, die Psalmen, kein Vater unser mehr sprechen kann. Was passiert, wenn ich Christus vergesse? Und dann nach vielen unruhigen Nächten und Tagen kommt sie zu der Einsicht, ich mag alles vergessen, aber Christus vergisst mich nie. Das ist Trost, das ist keine Vertröstung. Das ist Trost im Leben und im Sterben. Alfred Buss, der frühere Präses der evangelischen Kirche in Westfalen, berichtet, wie er den Tod seines an Alzheimer erkrankten Bruders erlebt hat. Sein Bruder, der auch Pastor war, sagte in einer seiner letzten veröffentlichten Predigten: In keinem Lexikon können wir nachlesen, was wir waren, bevor wir geboren wurden. In keinem Sachbuch können wir finden, was wir sein werden, wenn wir gestorben sind. Doch es könnte sein, dass wir, wenn wir sterben müssen, uns also auf die letzte Reise begeben, Reisefieber bekommen, aus Sehnsucht nach Liebe und Vollkommenheit, weil wir dann endlich wissen, wie der siebte Himmel oder auch der erste, den wir erträumt haben, wie er dann aussehen wird und der nun Wirklichkeit wird. Und Präses Buss fragt dann weiter im Blick auf das Sterben seines Bruders, das er begleitet, beobachtet hat: War es Reisefieber, als er in den letzten Wochen seines Lebens alle Bilder aus seinen Lebensstationen, manchmal hat man die ja so an Wänden hängen, ich habe in meinem Arbeitszimmer alle Kapellen, alle Gemeindezentren hängen, sind nur vier, es reicht, wo ich tätig war. Und mancher hat ja so seine Bilder, die ihn auch an Lebensstationen erinnern. Das hat er alles abgehangen, von der Wand genommen, schön säuberlich auf den Schrank gestapelt. Brauchte er diese Erinnerungen nicht mehr? Nur noch Bibel, Gesangbuch und Losungsbuch hielt er fest, sozusagen die Brücke zum Glauben. Bis er eines Tages auch die weglegte und seine Brille zerbrach. Reisefieber vor dem Umzug. Siehe, ich bin mit dir und will dich behüten, wo du hinziehst, war die Tageslosung an seinem Sterbetag. Von diesem Reisefieber spricht auch der Liederdichter Philipp Spitter in seinem Lied »Bei dir, Jesu, will ich bleiben«. Das Lied hat 6 Strophen, wir werden nicht alle 6 Strophen singen, aber die erste und die letzten. Bei Philipp Spitter sind sogar 3 Strophen, die 4., 5. und die 6., die von der Ewigkeit sprechen. Und da sagt er ganz zum Schluss in der 6. Strophe, »Wird mein Auge dunkler, trüber, dann erleuchte meinen Geist, dass ich fröhlich zieh hinüber, wie man nach der Heimat reist.« Wenn wir in dieser Vorfreude und Gewissheit unser Leben gestalten, dann werden wir auch bei unserer letzten Reise erfahren, was Jung Stilling formuliert hat. Selig sind, die das Heimweh haben, denn sie werden nach Hause kommen. Ich schließe mit 2 ganz persönlichen Fragen. Wir sehen sie auch hier vorne an der Wand. Fragen, die jeder persönlich beantworten muss und heute beantworten kann und sollte. Weißt du, dass du eine Wohnung im Himmel hast? Wenn du keine Gewissheit hast, dann klär das heute. Und komm zu Jesus. Er ist nicht weiter entfernt als ein Gebet. Für viele ist die Frage geklärt. Nehme ich mal an, dass die meisten unter uns diese Gewissheit haben. Aber die 2. Frage für uns, die vielleicht schon lange auch mit Jesus unterwegs sind, lebst du in dieser Vorfreude und tust du, was Jesus gefällt? Diese Frage muss und kann nur jeder von euch persönlich beantworten. Aber ich möchte jetzt mit uns beten und auch wieder gerade solchen unter uns die Chance geben, die diese Gewissheit dieser Wohnung im Himmel noch nicht haben, dieses Geschenk der Vergebung durch Jesus Christus anzunehmen und ihr Leben Jesus auszuliefern. Solche können das jetzt still im Herzen mitbeten. Herr Jesus Christus, du hast meine Schuld auf dich genommen und bist für meine Sünde gestorben. Dafür danke ich dir. Du hast versprochen, dass Menschen, die dir vertrauen, nicht verloren gehen, sondern ewiges Leben, ja eine ewige Heimat haben werden. Das will ich glauben und dir mein Leben anvertrauen. Bitte vergib mir meine Schuld. Nimm mein Leben in deine Hand und lass mich nie mehr los. Bei dir, Jesu, will ich bleiben, jetzt und in Ewigkeit. Amen. Wer das festmachen möchte, dem kann ich nachher noch ein Kärtchen geben. Heimkommen, wie man nach Hause findet. Und in diesem Kärtchen ist auch das Gebet enthalten, was ich gerade gesprochen habe. Gott segne jeden von uns, noch gerade die, die jetzt vielleicht dieses Gebet mitgebetet haben. Und dass wir alle in dieser Vorfreude und in dieser Hoffnung leben, auch morgen, am Montag, in der Woche unseren Alltag gestalten. Und ich freue mich, dass wir jetzt das Lied gemeinsam singen können von Philipp Spitter, »Bei dir, Jesu, will ich bleiben«.